guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 5. Juni 2026. Feministischer Streik in der Schweiz am 14. Juni. Radio Korax ist in Sachsen-Anhalt bedroht, wo die AfD einen großen Erfolg bei der Landtagswahl erringen könnte. Die Taliban-Herrschaft in Afghanistan wird immer repressiver, aber die Anerkennungsquote im Asylverfahren bei Männern sinkt. Ein neuer Solareinspeiserekord ins öffentliche Netz im Mai. Freiburg dümpelt hinterher. Und auch mit Geschwätz lässt sich die Energiewende sabotieren. In der Schweiz findet alljährlich ein feministischer Streik statt. Dieses Jahr am 14. Juni. Wir sprachen darüber mit einer der Protagonistinnen aus Basel. Ihr hört mehr zu den diesjährigen aktuellen Themen, warum das Bündnis wächst, über Ohnmacht in Kriegszeiten und konkrete Forderungen, was seit letztem Jahr erreicht wurde und was für das kommende Jahr geplant ist.
Ja, guten Morgen, Rea.
Guten Morgen, schönen guten Tag.
Ja, Rea, wir wollen uns ja jetzt unterhalten über den feministischen Streik in Basel. Der ist am 14.06. dieses Jahr wieder. Und du machst mit uns ein Interview sogar aus dem Urlaub. Super engagiert. Ja, Rea, der feministische Streik dieses Jahr ist ja an einem Sonntag. Ist das nicht ein bisschen schwierig?
Ja, das ist durchaus etwas schwierig. Wir haben gesagt, wir machen trotzdem etwas unter dem Motto feministischer Streik. Aber wir haben auch gesagt, es ist wie ein Vorstreik für den großen Care-Streik 2027. Wir haben uns letztes Jahr entschieden, dass wir mit den anderen Schweizer Kollektiven so einen nationalen Care-Streik ausrufen. Und das ist wie so ein Vorstreik oder so ein, wie sagen wir, einfach ein Weckruf, dass Care-Arbeit auch am Sonntag getätigt werden muss und dass sie nicht wie Lohnarbeit 9-to-5 funktioniert. Genau, deshalb.
Ihr habt auch letztes Jahr den Streik gemacht und da waren das 20 Kollektive, die in der Organisation auch waren und ihr habt 1 Million Menschen auf die Straße gebracht, habe ich das richtig im Sinn?
Ja, also letztes Jahr bin ich ganz sicher, ob es ganz 1 Million, ich glaube es waren 500.000 in der ganzen Schweiz.
Auch schon eine Menge.
Ja, genau. Also für die Schweiz ist das eine große Menge, genau. Und ja, wir sind immer mehr Kollektive, die dazukommen. Dieses Jahr ist zum Beispiel das Kollektiv in Davos neu gegründet worden. Oder das Kollektiv im Kanton Thurgau, das sich da sehr stark dafür einsetzt, dass ein Frauenhaus im Kanton Thurgau gebaut oder errichtet wird zum Beispiel. Weil die haben seit 35 Jahren dort kein Frauenhaus und die sind jetzt dort zum Beispiel sehr aktiv. Oder eben in Davos mit dem WEF ist das auch ein ganz anderes Thema, aber dort gibt es jetzt auch ein feministisches Streikkollektiv. Das freut mich doch sehr.
Wie macht ihr das, dass ihr so ein großes Bündnis herstellen könnt?
Ich glaube, wir sind eigentlich sehr basisdemokratisch organisiert. Aber wir haben immer so jedes Jahr 2 bis 3 Mal ein Treffen, wo wir uns immer wieder sehen und wo wir uns austauschen und wo wir versuchen, Themen zu erarbeiten und auch an Themen, die andere schon erarbeitet haben, wie profitieren können. Gleichzeitig haben wir dann auch immer so kleinere nationale Treffen, wo das sonst themenspezifischer ist, wo es dann um Social Media geht oder um Forderungen erarbeiten. Und das machen wir dann immer online.
Habt ihr dieses Jahr spezielle Themen, nochmal neue Themen für den Streik am 14. Juni?
Ja, ich glaube schon, dass dieses internationale Ohnmachtsgefühl irgendwie sehr präsent ist und sehr viele Leute auf die Straße bringt und auch, ich merke schon, sehr stark auch beschäftigt.
Meinst du das mit den Kriegen oder welche Ohnmacht?
Ach, sorry, genau, aufgrund von diesen vielen Kriegen und diese schon diktatorischen Verhältnisse mit Trump und Erdogan etc., das ist, glaube ich, schon ein großes Thema. Und gleichzeitig schon auch diese Femizide, die in der Schweiz letztes Jahr auf einem maximalen Stand waren. Und gerade hier in Basel gab es vor 2 Wochen eine Verhandlung für einen Femizid, der wirklich sehr schrecklich war, in einer Nachbargemeinde von Basel in Binningen. Und ich glaube, das hat schon nochmal so eine sehr große, Ohnmacht oder so eine Traurigkeit auch ausgelöst, was auch wieder sehr mobilisiert hat, genau. Das ist so sehr spezifisch jetzt lokal.
Und konkret heißt das, wie in was mündet das dann? Was plant ihr?
Genau, wir haben gesagt, wir versuchen konkrete Forderungen an die Stadt Basel zu stellen, dass es zum Beispiel einen Lehrstuhl für die Gendermedizin in Basel gibt und geben soll, dass es heute nicht gibt, dass zum Beispiel Femizide und Inzellattentate in der Statistik berücksichtigt werden müssen. Das sind so wirklich ganz konkrete Ziele, die heute einfach nicht Realität sind. Und dann braucht es aber auch aus unserer Sicht Arbeitszeitverkürzung, dass wir einfach mehr Zeit haben für die unendlichen Stunden an Care-Arbeit, die geleistet werden müssen. Und dass wir sagen auch, dass die öffentliche Finanzierung von Betreuungs- und Pflegeangeboten besser werden muss. Auch das ist aus dem Hintergrund, dass die Schweiz eigentlich 2021 die Pflegeinitiative angenommen hat, aber die ganze Sorgearbeit, die bezahlt wird, einfach immer noch strukturell unterfinanziert ist.
Habt ihr im letzten Jahr oder seit dem letzten Jahr was durchsetzen können? Gibt es eine Veränderung?
Es gibt Ende letztes Jahres wurde das Budget erhöht für geschlechterspezifische Gewalt. Da wurde zuerst das Budget gekürzt werden oder und dann gab es einen großen Protest schweizweit und dann wurde das erhöht. Und jetzt seit dem 1. Mai gibt es eine nationale Hotline, wenn man von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen ist. Das ist schon ein großer Erfolg für die Schweiz.
Ja, das verstehe ich, ja. Und sag mal, also hier in Freiburg speziell, aber auch in ganz Deutschland, ist ja dieses Thema digitale sexualisierte Gewalt sehr in der Debatte. Ist das genau bei euch auch ein Thema und Schwerpunkt jetzt für den Streik?
Es ist für den Streik jetzt kein spezifisches Schwerpunktthema, auch einfach, weil wir noch viel zu wenig Wissen haben und auch merken, dass der kantönliche Geist, den wir in der Schweiz haben, dass jeder Kanton hat seine eigene Anlaufstelle und seine eigene Polizeistelle, wo man sich melden muss etc. Aber es gab schon journalistisch einiges, was aufgearbeitet wurde und so vielleicht schon, aber jetzt für den Streik spezifisch ehrlich gesagt nicht.
Ja, aber es gibt ja parallele Prozesse auch, wenn so Debatten geführt werden oder an welchem Punkt die sind und wo sich's ausdrückt. Ein Streik jetzt hier konkret bei euch. Genau. Und der ist ja auch schweizweit, der Streik, das muss ich vielleicht auch nochmal betonen. Hast du sonst noch was, was dir am Herzen liegt, was du noch transportieren willst?
Also ich glaube, am Herzen liegt uns schon zu sagen, dass wir versuchen, immer diesen Streikbegriff auszuweiten und nicht nur auf die Lohnarbeit zu beziehen. Und wirklich zu sagen, hey, also die Care-Arbeit ist so ein essentieller Bestandteil unserer Gesellschaft und ohne Care-Arbeit funktioniert nichts. Und deshalb ist auch an einem Sonntag zu sagen, wir bestreiken die Care-Arbeit auch wichtig oder auch essentiell.
Und diese Streiks gehen ja schon ganz lange bei euch, seit 1991. Magst du das kurz nochmal was zu sagen?
Ah ja, genau. Also seit 1991 gab es dieses erste Mal diesen feministischen Streik und dann gab es eine größere Pause bis 2019 und jetzt seit 2019 streiken wir eigentlich jedes Jahr in irgendeiner Form. Natürlich während Corona war es ein bisschen anders, aber seit jetzt eigentlich 2019 sind wir jedes Jahr in Basel in irgendeiner Form präsent mit einer Demonstration durch doch schon Tausenden von Leuten. Und ja, ich glaube, es ist schon eine wichtige feministische Bewegung oder die größte feministische Bewegung, die in der Schweiz so entstanden ist. Und ich glaube, wo dieses sehr Lokale hilft, dass wir doch breit mobilisieren können und jedes Kollektiv auch lokal in seinem Kanton Themen finden kann, die dort wichtig sind. Wir in Basel haben andere Themen als der Kanton Genf oder in Zürich oder in den kleineren Gemeinden wie im Berner Oberland zum Beispiel.
Ria, ich danke dir ganz herzlich für deinen Überblick und für das Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Urlaub.
Danke vielmals.
Zum feministischen Streik in der Schweiz wird in Basel für den 14. Juni zu einer Demo aufgerufen. Die beginnt um 13 Uhr am Petersplatz. Dort ist Treffpunkt. Ab 13.30 Uhr sollen die Redebeiträge beginnen und ab 15 Uhr setzt sich dann die Demo in Bewegung. Für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt werden der AfD nach bisherigen Meinungsumfragen fürchterliche Erfolge vorhergesagt. Da sieht es auch schlecht aus für die freien Radios. Insbesondere Radio Korax Halle wurde von der AfD zu einem der Lieblingsfeinde erklärt. Im Programm der AfD steht sogar, dass der Rundfunk neu geordnet und den freien Radios der Geldhahn abgedreht werden soll, namentlich Radio Korax. Die Mitglieder von Korax halten dagegen. Wir sprachen darüber mit Alex von Radio Korax Halle.
Ihr habt es ja irgendwie geschafft, das heißt, ihr seid im Parteiprogramm der AfD aufgetaucht und zwar namentlich. Wie kommt es denn dazu?
Ja, wir sind im sogenannten Regierungsprogramm aufgetaucht und zwar nicht nur in der Fußnote, sondern die ganze Seite hat die hiesige Völkische Partei uns gewidmet. Wie kommt es dazu? Naja, die wissen natürlich ganz genau, dass das, was wir machen, so ziemlich die Antithese ist von allem, was sie vorhaben. Also so völkische Tendenzen werden ja relativ klar mit einer Absage versehen. Kulturbegriff, den die AfD hat, der ja sehr deutsch und sehr eng gezogen wird, ist das ziemliche Gegenteil vom Programm von Korax. Und so ließe sich das fortsetzen. Also die Selbstverständlichkeit in 10 bis 20 Sprachen zu senden, kennt ihr ja bei Radio Dreieckland und anderen freien Radios auch. Das ist ein Graus den völkischen Vertretern. Und es gibt natürlich eine Vorgeschichte, die jetzt auch schon über 10 Jahre her ist. Beginnt bei sehr vielen Landtagsanfragen aus der AfD, was Korax betrifft, was die Finanzierung betrifft, was einzelne Programmmomente betrifft. Es gab immer wieder auch Programmbeschwerden, die allesamt auch abgewiesen wurden. Es gibt hier vor Ort in Halle vielleicht auch noch so ein paar Momente der Vorgeschichte. Hier hat zum Beispiel die identitäre Bewegung, die also selbsternannte identitäre Bewegung, sind ja nur ein paar Leute, versucht ein Hausprojekt aufzubauen und das ist letztendlich gescheitert. Das war Luftlinie 400 Meter, vielleicht von Korax entfernt. Korax hat da sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass dieses Hausprojekt relativ schnell sein Ende fand, 2000. Und da ist zum Beispiel derjenige, der maßgeblich für dieses Regierungsprogramm, dieses sogenannte Regierungsprogramm oder das Wahlprogramm verantwortlich ist von der AfD, der hat einfach dort sein Parteibüro, der Herr Till Schneider. Und deswegen ist dem Korax ein Dorn im Auge, weil er die ein oder andere Niederlage schon davon getragen hat, mit Blick auf Korax.
Das ist eine ganze Latte. Ihr seid ja schon in Sachsen-Anhalt längere Zeit unterwegs, das heißt, ihr sendet. Wie hat sich eure Sendetätigkeit denn in den letzten Jahren so gestaltet? Ich kann mir vorstellen, dass das politische Umfeld sich stark gewandelt hat.
Mit Blick aus Baden-Württemberg. Es gibt in Sachsen-Anhalt ein Land, knappe 2 Millionen Einwohner, zwei, sagen wir mal, Zentren der Urbanität. Das ist Magdeburg als Hauptstadt und das ist Halle mit einer großen Universität von der Größe, ich glaube, ziemlich genauso viele, fast genauso viele Einwohner auch wie Freiburg. Da ist das Leben in Halle sicherlich ein anderes als auf dem platten Land und hat auch immer andere Wahlergebnisse schon immer gehabt. Da ist das Zentrum der Zivilgesellschaft Sachsen-Anhalts, das ist sicherlich in Halle zu finden. Da spielt Korax eine Rolle und zwar seitdem es sendet, seit 2000. 24 Stunden seitdem auch Programm am Tag. Und da hat sich jetzt inhaltlich, naja, klar, ein bisschen was geändert, aber es ist nicht so, dass hier ein permanent 24 Stunden, 7 Tage die Woche es nur um die AfD geht. Im Gegenteil. Natürlich geht es auch darum, schon auch ein konträres Lebenskonzept nahezubringen, zu erzählen. Und natürlich gibt es hier Rubriken, die mittlerweile auch seit 20 Jahren existieren, wie die Antifa-Nachrichten, woran sich nun wirklich nicht nur die AfD stört allein am Namen, was für uns aber eine Selbstverständlichkeit ist, zu sagen, natürlich Nachrichten aus einer antifaschistischen Perspektive gibt es hier jede Woche völlig selbstverständlich. Und das heißt Überblick über Übergriffe, aktuelle Entwicklungen der Rechten, der neuen Rechten, aber auch Verständigungsprozesse mit anzustoßen hier lokal. Das ist natürlich ein Teil von Korax, ist aber eben auch nur ein Teil. Das in seiner Bandbreite des Programms, allein musikalisch zu schauen, gibt es kein, in Ostdeutschland mindestens, kein Radioprogramm, was eine musikalische Vielfalt hat, die annähernd so ist wie bei Korax. Also auch gibt in Sachsen freie Radios, die senden nicht 24 Stunden. In Berlin ist das alles sehr zerstritten. Da ist Korax ein Vorreiter, beziehungsweise schon noch so eine Art Bastion von so Hauch von Emanzipation oder emanzipatorischen Gedanken der Menschheit hier Möglichkeiten zu geben, den Menschen hier Möglichkeiten zu geben, sehr zugangsoffen zu sein. Und es klingt auch natürlich ganz anders als der MDR. Da muss man dazu sagen, dass der MDR im Vergleich zu anderen Öffentlich-Rechtlichen schon noch mal eine Spur konservativer ist und auch immer war. Das ist, glaube ich, in der Relevanz von Korax nicht zu unterschätzen im Vergleich zu, weiß ich nicht, dem NDR, dem WDR, klingt der MDR auch einfach so, dass man sich ein freies Radio oft wünscht. Und auch das hat, glaube ich, im Selbstverständnis von Korax schon auch ein gewisses Selbstbewusstsein mit sich gebracht und führt auch dazu, dass es ist ein Radioverein, über 400 Mitglieder, es gibt kaum eine Woche, wo nicht 3-4 Veranstaltungen hier im Veranstaltungsraum stattfinden. Das ist einfach sehr präsent, auch in der Stadtgesellschaft. Und auch deswegen stört sich daran eine völkische Rechte, die ja in Sachsen-Anhalt schon seit Jahren als vom Verfassungsschutz bestätigt rechtsextrem zu bezeichnende Partei ist.
Ja, das war natürlich eine gute Antwort, finde ich. Aber ich habe eher auch gemeint, wie ist es, wenn man auf die Straße geht und zum Beispiel ein Radio Korax T-Shirt trägt? Ich denke mir, vor ein paar Jahren, wenn man ein AfD-T-Shirt getragen hätte, dann wäre man aufgefallen. Und wie sieht es aus jetzt mit einem Radio Korax T-Shirt?
Auch in Halle ist das relativ unproblematisch. Das muss man sich gar nicht so düster vorstellen. Das ist passiert häufiger, dass Leute mit Korax-T-Shirts umhergehen und da ist jetzt die Rate an Angriffen nicht so hoch oder die Wahrscheinlichkeit. Also das ist in Halle kein Problem. Aber natürlich merken wir schon auch eine Veränderung in der Diskussion. Ich habe vor ein paar Minuten gerade mal in die Lokalzeitung geschaut, was da an Leserbriefen gedruckt wird. Das hätte es vermutlich vor 5 Jahren so nicht gegeben. Ja, völlig ohne Einordnung wiedergegebene rechtsradikale Position. Da verändert sich was oder da hat sich was verändert. Da wissen wir alle Bescheid, wenn man sich die sozialen Netzwerke anschaut, wie sie funktionieren und wie dort Meinung reproduziert wird und dann auch noch unter kapitalistischen Vorzeichen. Das sind alles jetzt keine guten Entwicklungen. Das ist in Freiburg ähnlich wie in Halle. Und natürlich verändern sich auch kleine Dinge. Es gibt hier gerade Diskussionen, zum Beispiel in Magdeburg hat man kürzlich die Stadtbibliothek einen Autor vor ein paar Stunden ausgeladen mit sehr hanebüchenen Argumenten, die ja schon auch eine Veränderung zeigen. Also der jetzt ganz klar, ich habe ein Problem mit AfD-Positionen hatte und da hat man einfach Gründe vorgeschoben. Und das ist schon eine Verschiebung, die ist nicht uninteressant und geht an Korax erstmal nicht spurlos vorbei, weil natürlich all die Leute, die hier Radio machen, ja in diesem Bundesland leben. Gleichzeitig ist sehr viele Anfragen, gibt auch von außen, was kann man denn tun, wie kann man euch unterstützen, wie kann man Initiativen unterstützen, die damit jetzt ein Problem haben werden. Das nimmt definitiv zu, auf Korax bezogen, seit Januar, also seitdem die AfD dann zum Beispiel auch in ihrem Programm Korax ja aufs Tableau gehoben hat, ist die Zahl der Fördermitglieder um nochmal ein Drittel gestiegen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht nur schlechteste PR in dem Sinne, also danke AfD dafür, aber es gibt auch Nachdenken über das, was passiert da ab September, was sehr intensiv ist und wo unterschiedliche Ideen kursieren, wo wir natürlich als Radio auch viel nachdenken und aber als Antwort haben, naja, die Relevanz des Radios wird mit Sicherheit nicht kleiner werden, egal wie die Wahl ausgeht, auch ab September. Und daher kann man nur einladen, jetzt in Freiburg zuhörend, gerne Korax auch unterstützen. Dafür gibt es einen Förder- und Freundeskreis, ffk.radiokorax.de, und das hilft tatsächlich am meisten. Sehr viele Anfragen wirklich, die auch bei uns eintrudeln, die sagen, was kann man denn tun? Und mittlerweile bin ich übergegangen zu sagen, ja, der Förder- und Freundeskreis ist es, also finanzielle Unterstützung ist sicherlich nicht ganz verkehrt, denn der Hebel, der an Korax angesetzt werden würde von Seiten der AfD, ist sicherlich der, dass man Förderung streitig macht. Also Korax finanziert sich zu einem Teil auch aus Geldern, die über die Medienanstalt verwaltet werden, frühere GEZ-Gelder, die in Sachsen-Anhalt relativ okay an die sogenannten Bürgermedien gehen. Korax als freies Radio wird darunter geführt. Das würde die AfD relativ schnell angreifen. Da braucht sie Mehrheiten in der entsprechenden Versammlung der Medienanstalt. Das dauert sicherlich noch ein bisschen. Aber auf dem Wege der Judikative kann man da, glaube ich, schon mit Gegenwehr rechnen, die jetzt auch über so ein Wahlprogramm hinausgehen. Und davor schützt uns eine finanzielle Unabhängigkeit. Umso mehr finanzielle Unabhängigkeit, umso selbstbewusster kann man da weiter agieren, weiter senden. Und das ist jetzt das, worum es uns geht.
Auf der anderen Seite im Programm steht auch drin, dass der Medienstaatsvertrag letztendlich aufgekündigt werden soll. Das heißt, allen Radiostationen oder Rundfunkstationen geht es an den Kragen. Und auch, dass die Lizenz für Radio Korax praktisch entzogen werden sollte, weil es irgendwie, naja, nicht legal oder unter anderen Voraussetzungen erteilt worden ist. So zumindest hier die AfD.
Was Medienstaatsvertrag angeht, ich glaube, da haben dann viele Juristen und Juristinnen ein schönes Betätigungsfeld. Das wird sicherlich lange juristische Auseinandersetzungen nach sich ziehen, den einfach so zu kündigen. Halte ich für ein interessantes Projekt. Das wird sicherlich einige Jahre dauern, bis da die entsprechenden juristischen Verfahren sich nach sich gezogen haben. Was Korax angeht, es gibt eine Lizenz bis 2035 aktuell, also eine UKW-Lizenz. Die gibt uns erstmal Sicherheit, dass dann fadenscheinige Gründe natürlich aufgezogen werden könnten, daran was zu rütteln, ist auch klar. Aber das werden wir dann sehen. Und ganz so einfach funktioniert es dann doch nicht, wie es die AfD hätte. Also die Idee, mit einer potenziellen Regierungsmehrheit dann mal so eben über die Medienlandschaft zu bestimmen. Und auch wenn sie das Textbook aus Ungarn von Orbán sich sehr genau angeguckt haben, das ist dann nicht ganz so einfach in einer, ja auch, medienrechtlich etwas anderen Situationen, die es in der BRD in Deutschland gibt, als in Ungarn. Aber es hilft sich sicherlich damit auch auseinanderzusetzen, vorzubeugen und Perspektiven zu entwickeln, die auch über diese Wahl hinausgehen. Und da ist das für Korax Credo, was schon immer Credo ist, Ort von Initiativen, zivilgesellschaftlichen Initiativen, politischen Gruppen, sozialen Gruppen zu sein, die sonst nicht die Möglichkeiten haben, also eben im Radio zu sprechen oder überhaupt medial vorkommen oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken, wo ja jeder lauter schreien muss. Und da ist, denke ich, die Attraktivität eines solchen Radios gerade in so einer Situation auch nicht von der Hand zu wischen oder vom Tisch zu fegen.
Kurz zusammengefasst heißt es, sie versuchen euch den Geldhahn abzudrehen beziehungsweise dem Raben den Hals umzudrehen und mit dem Geldfluss eben euch tot zu machen. Und da hilft nur eins, Mitglied werden bei Freien Radios, Mitglied werden bei Radio Korax.
Das hast du schön gesagt.
Dann bedanke ich mich mal für das Gespräch, Alex. Und ich hoffe, dass wir noch lange, lange, lange Beiträge von euch bei Radio Dreieckland senden können.
Danke dir fürs Interesse und auf bald.
Unterdrückung von Frauen und Mädchen ist unter den Taliban in Afghanistan auch im weltweiten Vergleich extrem. Schulbildung nur bis maximal zum 12. Lebensjahr. Kein Recht, sich in der Öffentlichkeit auch ohne die Begleitung eines männlichen Verwandten zu bewegen. Verbot, laut zu reden und so weiter. Dass Frauen vom Taliban-Regime besonders unterdrückt werden, heißt aber nicht, dass es nicht auch viele Regeln für Männer und drakonische Strafen bei ihrer Nichteinhaltung gäbe. Selbst die Länge der zu tragenden Bärte ist vorgeschrieben. Dazu kommt die Unterdrückung religiöser und ethnischer Minderheiten, Ungleichbehandlung vor Gericht, Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer als regimefeindlich angesehenen Familie, Verfolgung von LGBTQ und so weiter. Trotzdem sinkt die Anerkennungsquote für männliche Flüchtlinge aus Afghanistan rapide. Radio Dreieckland sprach darüber mit Wiebke Judith von Pro Asyl.
Kannst du so ein bisschen erklären, wie die Situation jetzt in Afghanistan aussieht, aus dem Blickwinkel auch der Menschenrechte?
Also die Lage in Afghanistan ist wirklich eigentlich in allen Bereichen katastrophal. Die Taliban haben ihr Regime in den letzten Jahren seit ihrer Machtübernahme ausgebaut und auch verschärft. Sie haben ja unter anderem Tugendgesetze erlassen und auch ein ja quasi Strafprozessrecht in diesem Jahr, was eine Klassenjustiz ähnelt. Und es gibt auch den Trend zur verstärkten Durchsetzung der extrem restriktiven Regeln. Und das sind ja eben Regeln, die für alle Menschen den kompletten Alltag bestimmen. Also natürlich besonders für Frauen, die nicht, also noch nicht mal alleine das Haus verlassen dürfen, die in der Öffentlichkeit nicht laut sprechen dürfen, dass die Mädchen auch die Bildung verboten wird, ist ja auch bekannt. Aber auch für Männer gibt es sehr konkrete Regeln, ja, von der Länge des Bartes bis eben auch zu Bekleidungsvorschriften etc. Und auch das ganze Thema natürlich Meinungs-, Religionsfreiheit oder auch, wie es Menschen ergeht, die queer sind, das sind natürlich Riesenprobleme. Und wenn man gegen die Regeln verstößt, gegen der Taliban, dann drohen einem eben auch massive Sanktionen. Also wir reden halt über Auspeitschung oder gar öffentliche Hinrichtungen. Das ist halt einfach auch ist nicht vergleichbar zu dem, was wir hier kennen. Und es gibt eine extreme soziale Kontrolle. Also man kann halt auch wirklich davon ausgehen, dass Menschen entsprechend bestraft werden. Hinzu kommt auch einfach eine massive humanitäre Krise. Das muss man auch mal dazu sagen. Afghanistan ist eins der ärmsten Länder der Welt und es ist aus unserer Sicht quasi nicht möglich, dort menschenwürdig zu überleben, insbesondere weil eben auch aus Iran und Pakistan massenhaft Afghanen in den letzten Jahren gezwungen wurden, wieder zurückzukehren, also die angespannte Situation auf noch Rückkehrende trifft.
Ihr gebraucht den Begriff Klassenjustiz, den es ja historisch auch in Deutschland gibt, aber im Zusammenhang mit Afghanistan, was ist damit gemeint?
Genau, man muss sicherlich immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr westliche Kategorien auf ein Land ausdrückt, was natürlich eine andere Historie und auch Kultur hat. Wir benutzen den Begriff aber, um quasi deutlich zu machen, dass es ein Justizsystem ist, wo die Menschen nicht gleich vor dem Gesetz sind, dass es quasi unterschiedliche gesellschaftliche Schichten gibt und je nachdem, zu welcher Schicht man zählt, kriegt man vielleicht eine Verwarnung oder man wird inhaftiert oder auch geschlagen. Also das sind eben, genau, also je nachdem, wie man gesellschaftlich positioniert ist, muss man halt mehr oder weniger befürchten von dem System. Und was eben auch nochmal besonders ist, dass eben so Art Abhängigkeitsverhältnisse bestehen, also eben zum Beispiel die Frau von dem Mann oder Kinder von ihren Eltern und dort eben auch körperliche Züchtigung etc. einfach erlaubt sind, was halt aus menschenrechtlicher Sicht eigentlich auch gar nicht geht.
Wie sieht das jetzt mit der Asylpraxis in Deutschland aus? Das habt ihr ja auch eingehend untersucht.
Genau, also während man eben feststellen muss, dass die Situation in Afghanistan selbst weiter verschlechtert, sehen wir, dass sich die Situation im Asylverfahren in Deutschland auch stark verändert hat, und zwar für alleinstehende Männer. Denn bei ihnen sinkt die Schutzquote seit gut anderthalb Jahren immer weiter ab und lag im Januar diesen Jahres sogar nur noch bei 16%. Das heißt, die absolute Mehrheit der Männer aus Afghanistan werden im Asylverfahren mittlerweile abgelehnt, und wir haben 50 Bescheide untersucht und dabei eben auch festgestellt, dass aus unserer Sicht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge systematisch die Menschenrechtslage in Afghanistan verkennt und vor allen Dingen auch verkennt, dass das eben fast jede Person dort treffen kann, dass die Personen von Folter und anderer unmenschlicher Behandlung bedroht sind und deswegen auch ein Anrecht hier auf Schutz haben. Und auch die humanitäre Lage wird verkannt. Es wird ganz oft darauf abgestellt, dass die betroffene Person irgendwie ein familiäres Netzwerk hätte, vielleicht eine Ausbildung gemacht hat und sie deswegen Arbeit finden wird. Aber diese Vermutungen werden vom BAMF überhaupt nicht belegt. Und es wird zwar sehr lange ausgeführt, erstmal wie dramatisch die Lage eigentlich ist, humanitär in Afghanistan, und dann quasi oft wirklich in 2-3 Sätzen einfach unterstellt, dass aber diese Person dort doch klar käme. Und das ist einfach eine auch Verweigerung der Realität in Afghanistan aus unserer Sicht.
Ihr kritisiert auch, dass das BAMF davon ausgeht, dass es eine rationale Repression gibt. Also ich würde es mal verstehen so, dass die Repression handelt, wenn sie rationale Gründe aus ihrer Sicht natürlich hat zu handeln. Das ist in Afghanistan aber nicht der Fall wäre. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Das ist was, muss man halt auch sagen, das erleben wir immer wieder, dass sozusagen deutsche Behörden aus anderen Ländern, also nur wenn wir auch an Syrien unter Assad denken oder Iran oder eben auch Afghanistan, dort den Behörden ein rationales Verhalten unterstellt, was nichts mit der Realität vor Ort zu tun hat. Bei Afghanistan ist es dann eben vor allen Dingen, dass selbst wenn eine Person vorgetragen hat, mal wirkliche Konflikte mit den Taliban gehabt zu haben, aber dann vielleicht doch eine Weile ohne Probleme dann gelebt hat oder eben da kein akuter Konflikt direkt vor der Ausreise war, dass dann eben gesagt wird nach dem Motto, ja, dann gehen wir auch nicht davon aus, dass die Taliban sozusagen ihnen nochmal Probleme machen. Oder wenn man mit Widerstandskämpfern verwandt ist, dann wird gesagt, ja, aber welches Interesse sollen denn die Taliban jetzt an der Verfolgung von ihnen haben, nur wenn das halt ihr Cousin war. Und das entspricht einfach nicht der Realität vor Ort und verkennt halt zum einen, dass auch Willkür ein Teil eines Systems sein kann. Also dass eben auch dazugehört, dass die Taliban jetzt nicht sozusagen einfach eine Liste abarbeiten, sondern da eben auch vielleicht einfach eine, ja, der Person vor Ort so ein bisschen entscheiden kann, wann mache ich was bei der Person und was gegen die andere. Und dass eben auch gerade dieser Aspekt von irgendwie auch, ja, die Familie oder das soziale Umfeld eingeschätzt wird, sich eben auch auf einen selber auswirken kann, ohne dass man jetzt vielleicht selber im Widerstand war oder ähnliches. Also das sehen wir eben wirklich, das immer wieder gesagt, ja, aber warum sollten die Taliban das denn machen wollen? Und einfach verkannt wird, dass das aber in der Realität halt oft passiert.
Ihr sagt auch einiges zum Familiennachzug, dass das weitgehend verweigert werde.
Ja, das ist leider wirklich auch eines der ganz großen Dramen, die aber kaum Öffentlichkeit bekommen. Also Familiennachzug für Flüchtlinge ist ja eh sehr, sehr schwierig oder für Schutzberechtigte, und wurde der Schutzberechtigte auch seit letztem Jahr für 2 Jahre ausgesetzt. Bei Afghanistan kommt eben hinzu, dass Deutschland seit der Machtübernahme der Taliban in Kabul keine Botschaft betreibt, und normalerweise muss man ja immer zur Botschaft des eigenen Landes gehen. Es sind deswegen jetzt vor allen Dingen eben Iran und Pakistan, also die Botschaften, die deutschen Botschaften, die zuständig sind für afghanische Familiennachzugsanträge. Und was wir eben schon sehr lange erleben in der Praxis ist, dass die Menschen dort wirklich unfassbar lange Wartezeiten haben, um überhaupt den Antrag zu stellen. Es sind Fälle bekannt, wo das wirklich sich halt dann über Monate oder gar Jahre schon hinzieht. Und jetzt durch den Krieg im Iran gibt es da halt eben noch eine zusätzliche Verschärfung, weil einfach dort natürlich auch verständlich die deutsche Botschaft geschlossen hat. Aber das Problem eben ist, dass die Afghanen nur dann nach Pakistan könnten. Das geht nicht immer. Also aus unserer Sicht ist ganz wichtig, dass eben die digitale Bearbeitung von Familiennachzugsverfahren dort massiv ausgebaut wird und es ihnen halt auch ermöglicht wird, eigentlich zu jeglicher deutscher Botschaft zu gehen. Das nennt sich Globalzuständigkeit. Das ist möglich, wurde aber bislang immer noch nicht veranlagt.
Das mit dem Familiennachzug gibt natürlich auch Probleme, weil Deutschland da keine Vertretung hat. Andererseits klappt es aber plötzlich mit den Abschiebungen. Kannst du dazu was sagen?
Genau, das ist extrem zynisch, muss man sagen, dass deutsche Beamte ja auch letztes Jahr tatsächlich nach Kabul geflogen sind, um dort mit den Taliban zu verhandeln, darüber eben, wie Deutschland besser nach Afghanistan abschieben kann. Bislang sind unserer Kenntnis nach 166 Männer nach Afghanistan abgeschoben worden, seit der Machtübernahme der Taliban. Das ist weitaus mehr als jedes andere EU-Land. Und aus unserer Sicht sind diese Abschiebungen ganz klar völkerrechtswidrig. Denn die Situation ist eben so dramatisch, dass jeder Person Folter oder andere unmenschliche Behandlung in Afghanistan droht. Es wird natürlich in der Öffentlichkeit immer wieder damit gerechtfertigt, dass die Personen Straftäter seien. Da muss man auch ganz klar zu sagen, dass der völkerrechtliche Abschiebungsschutz auch Personen trifft, die mal einen Straftat begangen haben. Und es ist eben auch durchaus so, dass da nicht nur schwere Straftäter auch jetzt schon darunter sind, sondern auch vielleicht Personen, wo es um Drogendelikte geht oder Diebstähle oder auch Personen, die nur auf Bewährung verurteilt wurden. Und was uns jetzt besonders auffällt, ist, dass es schon Hinweise gibt, auch in öffentlichen Äußerungen des Bundesinnenministers, dass auch sehr bald Nichtstraftäter nach Afghanistan abgeschoben werden. Und damit betrifft es natürlich einfach nochmal eine viel größere Gruppe und ist eben vor dem Hinblick, dass jetzt so viele Männer im Asylverfahren abgelehnt werden und damit ausreisepflichtig sind, natürlich höchst brisant und verursacht sicherlich auch viel Angst innerhalb der Community. Diese als von der Seite der Bundesregierung immer als technische Kooperation bezeichnete Zusammenarbeit mit der Taliban ist aus unserer Sicht vor allen Dingen auch eine schleichende Normalisierung eines ansonsten eigentlich international geächteten Regimes.
Kannst du noch ganz kurz sagen, was eure Forderungen wären?
Ja, unsere Forderungen sind da ganz klar. Also eben keinerlei Zusammenarbeit mit den Taliban, keine Abschiebung nach Afghanistan, Schutz im Asylverfahren, Ausbau der legalen Zugangswege. Das sind eben einmal die Weiterführung der humanitären Aufnahmeprogramme für besonders gefährdete Afghanen, aber eben auch eine Beschleunigung und effektive Umsetzung des Anspruchs auf Familiennachzug für Afghanen.
Es gibt einen Rekord bei der Einspeisung von Solarenergie ins Stromnetz im Mai. Freiburg dümpelt aber hinterher. Ein Kommentar.
Im Mai gab es einen neuen Solareinspeiserekord in das öffentliche Stromnetz. Nur Freiburg dümpelt mal wieder hinterher. Das Fraunhofer ISEE kann in seiner monatlichen Zeitreihe seit Januar 2015 einen Solarstrom-Einspeiserekord in das öffentliche Netz in seinen Charts verzeichnen. 10,89 Terawattstunden stellen die Solaranlagen im Mai 26 dem öffentlichen Netz zur Verfügung. Ein neuer absoluter Höchststand der Einspeisung. Das ist bereits im Mai gegenüber dem Höchststand 2015 mehr als eine Verdoppelung. Etwas anders sieht es allerdings in Freiburg aus. Die einzige Vorreiterin im Solarstromausbau belegt im Ranking von 72 sogenannten Großstädten auf der Plattform wattbewerb.de nur noch einen 24. Platz. Und zwar mit 456,39 Watt Leistung Peak je Einwohner. Das sind die Zahlen vom Mai 26. Also je Einwohner sind installiert 456 Watt Leistung. Die Solarliederstadt Ulm kommt im gleichen Zeitraum auf einen Zubau von 603 Wattpeak allein beim Zuwachs je Einwohner in Ulm bei den neuen Solarkapazitäten. Also mehr Freiburg als Gesamtergebnis heute präsentieren kann. Startpunkt war für Freiburg Platz 17. Das waren damals 213 Wattpeak je Einwohnerleistung. Allerdings ist die grüne SolarCity mit seinem Zubautempo und Stand mittlerweile auch auf Platz 32 abgesackt. Dies weist der täglich aktualisierte Zubau-Dashboard deutscher Städte aus. Unter den teilnehmenden Städten in Baden-Württemberg bedeutet dies Rang 4 nach Ulm, Heilbronn und neuerdings Pforzheim und Karlsruhe steht schon in lauer Stellung, Freiburg zu überholen. Dies liegt aber nicht nur an der Fossilförderung und der geplanten und schon jetzt wirksamen Hinderung von Einspeisung erneuerbarer Energien aus Wind und Strom durch die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche ab 2025. Ihre vorgeschobenen netztechnischen Argumente sind, wie gesagt, vorgeschoben und politisch ausschließlich wegen der Fossilförderung motiviert. Hören wir mal rein, was da ein Badenova Asset Manager für Badenova Netze zu sagen hat.
Also wir haben in Freiburg rein, nur in Freiburg ohne Hinterlagerte, eine Gesamt-PV-Prognose von 330 MW und davon meine ich etwas mehr als die Hälfte von reinen Aufdachanlagen. Ich will das gar nicht als B- oder Entlastung klassifizieren. Es sind halt Anmeldungen, die reinkommen und auf die muss man halt reagieren. Die haben das Bedürfnis, Strom ins Netz einzuspeisen oder am Netz zu agieren und die sollen ihrem Bedürfnis natürlich nachkommen. Grundsätzlich, ganz grundsätzlich, muss ein Stromnetz so ausgelegt sein, dass es sowohl die maximale Einspeisung als auch den maximalen Bezug irgendwie abbilden kann und aufnehmen kann oder halt abgeben kann. Also beide Extremfälle, die auftreten können, muss es abkönnen. Das ist die Voraussetzung. Das heißt, wenn man das aus der Brille betrachtet, ja, mehr Einspeisung, zentral oder dezentral, sorgen dafür, dass das Stromnetz mehr können muss.
Und warum ist das so?
Wechselstrom ist eine klassische angewandte Technik, die für kleine Netze oder mal unweite Gegenden sehr vorteilhaft ist. Warum ist die vorteilhaft? Man hat sehr geringe Übertragungsverluste, man kann durch Transformatorennetzebenen miteinander kuppeln und dennoch galvanisch getrennt halten, weil Transformator dient als galvanische Trennung und das Ganze ist verhältnismäßig günstig.
Last not least sind sie auch schneller lieferbar und können die gegenwärtig 300 und ich glaube 43 Transformatorenpunkte ersetzen. Das wäre also leichter als die neuen Umspannwerke, 3 vorrangig, 5 bis 7 im Endausbau eines All-Inklusiv-Konzeptes zu bewerkstelligen. Selbst in Baden-Württemberg hat Freiburg beginnen bei OB Salomon seine Talfahrt schon lange fortgesetzt im Solarranking. Dem wollte eigentlich der Freiburger Gemeinderat in seiner im November 2023 gefassten Beschluss mit einer Solaroffensive begegnen. Und zwar sei das konkrete Ausbauziel bis 2030 die Verfünffachung der Solarkapazitäten auf 280 Megawatt installierter Leistung und jährlich ca. 280.000 Gigawattstunden. Dies ist vom Beschluss seinerzeit umfasst. Wesentlicher Teil, und darum wurde auch gerungen, ist auch die verpflichtende Aufstellung durch die Verwaltung eines Masterplans Solar. Darin sollten die Ausbauziele und Maßnahmen auf konkrete Sektoren und Zeitpunkte heruntergebrochen werden. Zitat aus diesem Beschluss. Drittens, der Gemeinderat beauftragt gemäß Ziffer 4 der Drucksache die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Masterplans Solar für Freiburg. In diesem Masterplan werden auf der Basis einer Potenzialanalyse für die einzelnen Handlungsfelder konkrete Maßnahmen und Meilensteine erarbeitet. So der Beschluss vom 28. November. Diesen Beschluss setzte die Verwaltung jedoch so nicht um. Stattdessen wurde die Prognos AG beauftragt, zu den Ausbaupotenzialen und Möglichkeiten zwar zu begutachten. In einer finalisierten Fassung, die 25 das Licht der allgemeineren Öffentlichkeit erblickte, kam dann Prognos, Stand 2024, Oktober, zu dem Ergebnis, dass selbst das Potenzial bei den Dachflächen Freiburger Gebäude allein das 2030 als Ausbauziel genannte 635 Megawatt Peak, also Leistungspeak, Potenzial erreichen zu können. Zitat: Somit könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein großer Anteil des Ausbauziels von rund 280 Megawatt im Jahre 2030, im Jahre 2035 sollten es dann 345 werden, bereits nur mit besonders geeigneten Dachflächen erreicht werden. Selbst wenn man davon ausgeht, dass das tatsächliche Potenzial deutlich unter dem theoretischen Potenzial liegt. Seite 6 des finalen Prognos-Gutachten. Prognos fehlte aber nicht, dass der Zubau auf 30 Megawatt jährlich gesteigert werden müsse ab 24. So die Seite 16 des Prognos-Gutachtens. Dass übrigens 58,6 Megawatt Peak auf städtischen Gebäuden liegen, ist seit der Informationsvorlage 2025 auch bekannt. Zwar definierte nach Interviews und Workshops mit den nur allzu bekannten Stakeholdern, von 32 Stakeholdern waren allein 6 städtische Ämter geladen, die 2 Vertreter, 2 Gesellschaften der Badenova, die FSB, die kirchliche Immobesitzenden, die Haus und Grund, die beiden Kammern und dann auch noch einige etabliertere zivilgesellschaftliche Akteure wie die Energieagentur, FESA, Balkon und Solar e.V. Prognos final rechnet allerdings reicht es allerdings nicht, Handlungsfelder und Maßnahmen konturiert darzustellen. Sie wurden als hoch, mittel oder nachrangig nur eingestuft. Meilensteine wie Sektorenziele zu deren Erreichung fehlen in dem finalen Gutachten sogar gänzlich. Dass ausgerechnet 3 städtische Ämter, das Baurechtsamt, GUT und Stadtplanungsamt, ihr Desinteresse an den Workshops für Maßnahmen in den recht unkonturierten Handlungsfeldern mit Abwesenheit demonstriert haben, lässt Schlimmeres bei dieser desorganisierten Kooperation erahnen. Folgerichtig verzichtete das Umweltschutzamt auf alle prioritären Maßnahmen, nahezu alle prioritären Maßnahmen, die Prognos auf eine effizientere Kooperation in der städtischen Ämter mit gesellschaftlichen Akteuren zielten. Diese seien angeblich schon teilumgesetzt oder eben halt nicht prioritär. Sektorziele oder Meilenstädte? Komplette Fehlanzeige. Diese Resultate dieses Unterlassens beweisen nun die neuesten Daten aus dem Mai 26, dass es Gegenteil richtig ist. Ein Ordner politischer Wille der Stadtspitze scheint darüber hinaus gänzlich zu fehlen. Insofern verwundert trotz notwendigen Zubauerfordernissen nicht, dass Freiburg immer wieder scheitert und immer wieder scheitert. Da wird auch die einzig umgesetzte Maßnahme, der Solarsommer 26, die vom Umweltschutzamt müde als Alternative im Ausschuss von 18.05.26 angeboten wurde, nichts daran ändern. Die Rätinnenkritik im UK allerdings zeigen, das ist der Umwelt- und Klimaausschuss, also diese zeigen doch ein ziemliches Unbehagen, wie ihr aus unserer Audiodokumentation entnehmen könnt. Aber der 2024 neu gewählte Rat verzichtete, jetzt wiederholt, komplett auf die Durchsetzung seiner Masterplanforderung aus dem Jahre 23. So, ihr habt auf der Webseite dann die Debatte, ihr habt die verschiedenen Vorlagen seit 23, die dem Rat vorgelegen sind. Und wir können euch auch noch etwas liefern in Bezug auf einzelne Fragen oder wir machen daraus einen neuen Beitrag.
Plötzlich redet der Kanzler von der deutschen Führungsrolle, ohnehin eines seiner Lieblingsworte bei der Rückholung von CO2 aus der Atmosphäre. Fraktionschef Spahn will den Rückbau von AKWs wieder zurückbauen. Markus Söder, der das vor kurzem auch noch wollte, ist über Minimeiler in einem Jahr bei 3 bayerischen Fusionsreaktoren gelandet. Weltweit gibt es mit ziemlicher Sicherheit für die nächsten 30 Jahre oder so keine. Wenn die Herren von der CDU-CSU über Energieversorgung reden, dann kommen ihnen so schlichte Worte wie beschleunigter Netzausbau, Batteriespeicher, Digitalisierung erst gar nicht über die Lippen. Dabei wäre das alles hier und heute zu haben. Das Geschwätz hat Folgen im Land und ganz nebenbei entpuppen sich 2 Mineralölkonzerne als effektive Bremser des Windkraftausbaus auf See. Es gelingt halt nichts, es sei denn, man will es. Ein Kommentar von Jan.
Wenn die Folgen nicht so ernst wären, könnte man die einzelnen Vorstöße zur Energiepolitik aus den Reihen der CDU-CSU mit einem Schmunzeln abtun. Wer bietet mehr? Jüngst erklärte der Kanzler, Deutschland solle bei Techniken zur Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre weltweit führend werden. Das erweckt den Eindruck, wir könnten ruhig weiter die Atmosphäre mit dem Verbrennen fossiler Brennstoffe aufheizen und würden am Ende sogar mit Reparaturtechnik made in Germany daran verdienen. Nur, die CO2-Abscheidung ist im Gegensatz zu Investitionen in Windkraft, Solar und Speicher kein ökonomischer Selbstläufer, dem man nur die Rahmenbedingungen verbessern muss. Das Verpressen von CO2 unter die Erde ist außerdem problematisch und aufwendig. Will man andererseits Kohlenstoff und Sauerstoff wieder trennen, so braucht man zunächst die ganze Energie, die beim Verbrennen vorher entstanden ist und noch einiges mehr, da so ein Vorgang nie ohne Verluste abläuft. Da stellt sich schon die Frage, ob es nicht für Umwelt und Ökonomie vernünftiger wäre, auf die Verbrennung zu verzichten, anstatt die Folgen rückgängig zu machen. Merz Rede von der deutschen Führungsrolle bei der CO2-Ausscheidung setzt nicht nur politisch genau die falschen Prioritäten, es besteht auch die Gefahr, dass Gelder, die für die Förderung der Energiewende vorgesehen sind, für Forschung und Förderung der CO2-Abscheidung zweckentfremdet werden. Zuvor hatte bereits Jens Spahn irgendwelche Studien gelesen, wonach es möglich wäre, mit um die 9-10 Milliarden Euro im Rückbau befindliche AKWs wieder in Betrieb zu nehmen. Darüber müsste diskutiert werden, so Spahn. Nicht einmal Kanzler Merz hält das für eine gute Idee und die Energieversorger, die die AKWs einmal betrieben haben, bekunden aus ökonomischen Gründen alle kein Interesse. Vor Spahn wollte Markus Söder mit Hinweis auf einen bereits bestehenden Mini-Reaktor in Kanada solche Mini-Nukes auch in Deutschland. Schönheitsfehler? Den Minimeiler in Kanada gibt es bisher nicht und nach 70 Jahren Diskussion um diese Technik ist sie noch immer nicht aus dem Versuchsstadium herausgekommen. Letztes Jahr im Wahlkampf wollte Söder noch das Kernkraftwerk Isar 2 wieder in Betrieb nehmen. Darum ist es verdächtig still geworden. Dafür will Söder nun gleich 3 Fusionsreaktoren in Bayern betreiben. So der bayerische Ministerpräsident bei der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion im Februar in Kloster Banz. Dabei hat sich Söder auch ein klein wenig in Sachen Technik umgeschaut. Bei München soll es einen Reaktor auf Magnetbasis geben und dann in Südbayern noch einen Fusionsreaktor auf der Grundlage von Lasertechnik. Söders Zeitplan ist kühn. In 15 Jahren will er mit Fusionsenergie ans Netz. Das bisher am weitesten fortgeschrittene Fusionsprojekt ist der ITER in Südfrankreich. Nach derzeitiger Planung soll er im Jahre 2039 betriebsbereit sein. Allerdings ist nicht vorgesehen, dass der ITER ans Netz geht. Es bleibt eine Versuchsanlage. Erst wenn man mit dem ITER weitere Erfahrungen gesammelt hat, soll ein Fusionsreaktor gebaut werden, der wirklich Strom liefert. Das dauert also. Daneben gibt es weitere Ideen und Versuche, wie ein Fusionsreaktor anders, zum Beispiel mit Hilfe von Lasertechnik, funktionieren könnte. Aber alles das sind erst Versuchsballons, die noch nie abgehoben haben und das vielleicht auch nie tun werden. Nichts, was man mal ebenso in die bayerische Landschaft stellen könnte. Nicht alles, was da von Oberen der CDU/CSU in die politische Debatte geworfen wird, ist technisch gesehen unsinnig. Aber es ist alles sehr fern von der heutigen Wirklichkeit und lenkt davon ab, dass die Bundesregierung bei der Energiewende bremst, wo sie nur kann. Die Energiewende ist an einem Punkt angekommen, wo viele in diesem Land mitmachen müssten, sich gründlich informieren und am Ende auch mal den Geldbeutel zücken müssten. So Leute gibt es. Der Absatz von Wärmepumpen läuft mittlerweile gut. Doch das spiegelt nur einen Teil der Realität. Auf der Hausversammlung kursieren Horrorzahlen, was die bei der Umstellung auf eine Wärmepumpe notwendige Wärmedämmung kosten würde. Und den Heizkessel hat man ja erst vor einem Jahrzehnt erneuert. Und dann wirft eine Frau ein, das sei vielleicht doch alles nur so eine Mode mit der Wärmepumpe. In ein paar Jahren gäbe es vielleicht ganz andere technische Lösungen. Man solle ruhig abwarten. Sofort meldet sich ein Mann, der gehört hat, dass man jetzt ja wieder über Kernkraftwerke spricht. Und an Wasserstofftechnik wird ja auch geforscht. Am Ende vertagt man sich, ein Gutachten über Wärmeisolierung wird angeregt, aber nicht beschlossen. Die Mieter zahlen die Heizkosten und die Eigentümerinnen haben kein Interesse an komplizierten Problemen und schon gar nicht daran, zusätzlich Geld in die Hand zu nehmen. Und dann kommen von der Bundesregierung Signale, die besagen, dass man mal die Probleme nicht so ernst nehmen soll. Vor kurzem hat man die AKWs alle abgeschaltet. Jetzt will man sie angeblich wieder aufbauen. Wer soll da noch an andere als Ideologie verschriene Projekte wie die Wärmepumpe glauben? Das ist bequem und kommt an. Dabei wäre es höchste Zeit, mit der Energiewende wirklich ernst zu machen, anstatt Jahr um Jahr dafür zu sorgen, dass einige Ölpotentaten noch reicher werden. Soweit der eigentliche Kommentar. Gestern war noch zu erfahren, dass Total seine ersteigerten, aber bisher kaum angezahlten Konzessionen für Windparks vor der deutschen Küste wieder zurückgeben will. Auch BP erweckt den Anschein, als wolle sie die ersteigerten Flächen für Windkraft vor der Küste gar nicht nützen. Wenig überraschend wird offenbar von verschiedenen Seiten versucht, die Energiewende so gut wie möglich zu sabotieren, auch wenn man es nicht so offen sagt wie der amerikanische Präsident.
Ja, und wenn ihr diesen Kommentar auf rdl.de aufsucht, dann findet ihr darunter verlinkt auch weiterführende Artikel zum Thema. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 5. Juni 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Hallo? 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 Scheiße, keiner da.
Radio Dreieckland braucht Verstärkung. Werde Mitglied unter www.rdl.de.